Bevor ich anfange, zwei, drei Vorbemerkungen. Eine oder erstens, gestern bei der Generalprobe habe ich gemerkt, wenn ich flott spreche, dann dauert das trotzdem 90 Minuten. Vielleicht habt ihr auch Zwischenfragen. Was ich sagen möchte, ist, könnte vielleicht passieren, dass das zu viel wird für heute. In dem Fall, auch wenn ihr sagt, ich soll bitte ein bisschen langsamer sprechen oder so, in dem Fall würde ich dann einfach beim nächsten Mal weitermachen. Und ein anderer Punkt, in der Vorbereitung für den Vortrag, sind mir zwei Dinge klar geworden, die mich überrascht haben. Das eine ist, dass ich mir naiverweise immer vorgestellt habe, die Welt, in die der Buddha reingeboren wurde, dass das irgendwie statisch und beschaulich war und irgendwie die Brahmanen da schon immer lebten und es da einfach keine großartigen Veränderungen seit langer Zeit gegeben hat. Ich weiß nicht, wieso ich mir das so vorgestellt habe. Aber bei der Vorbereitung des Vortrags ist mir dann klar geworden, dass dem überhaupt nicht so war. Also heute geht es um eine Zeit, die ja rund 2000 Jahre vor dem Buddha, oder eine Periode, die 2000 Jahre vor dem Buddha gewesen ist. Aber selbst da war überhaupt nichts statisch. Es gab ständig irgendwelche Veränderungen. Und auch, also ich hatte geglaubt, der Tellerrand, der Teller der Menschen in der Welt des Buddha war recht klein. Die haben vielleicht bis zum Dorf geguckt oder bis zur Fürstentumsgrenze. Und dann habe ich gelernt, in der Induskultur, Menschen sind gereist, Handel wurde getrieben international. Also alles war ständig in Bewegung eigentlich. Das hat mich überrascht. Das Zweite, was mich überrascht hat, ist, dass ich auch naiverweise immer irgendwie geglaubt habe, Geschichte würde sich mit Dingen befassen, die geschehen sind und die damit feststehen und da gibt es nicht mehr viel zu deuteln. Was ich glaube, gelernt zu haben, ist, gut, das ist alles geschehen, aber was wir davon wissen, ist außerordentlich wenig, was die Archäologie zutage fördert und was die Hilfswissenschaften dann sozusagen ein bisschen mit auffüllt an Wissen. Das sind Fragmente von sehr großen Bildern, die ständig in Bewegung waren. Und diese Fragmente, die versucht man jetzt zu einem Bild zu ergänzen. Die riesenhaften Lücken versucht man zu einem Bild zu ergänzen, ein Bild, das Sinn macht. Und da kommt die Spekulation ins Spiel eigentlich, die gang und gäbe ist bei solchen Fragen wie, ja, gibt es eine Kontinuität zwischen der Induskultur und der Zeit des Buddha in Nordindien? Spekulation, die immer zielgerichtet ist, die teilweise einfach dem Zeitgeist folgt, unhinterfragt. Teilweise Spezialinteressen folgt, wie zum Beispiel die indischen Nationalisten der Hindutva-Bewegung, die gerne möchten, dass das irgendwie war und die dann also diese paar archäologischen Artefakte benutzen, um daraus ein Bild zu machen, das in ihren Augen Sinn macht oder das aus dem Zeitgeist heraus automatisch Sinn macht und 50 Jahre später wirkt das total sinnlos. Das ist spannend gewesen für mich, wie sich die Interpretationen ändern. Und genug jetzt davon? Oder möchte jemand was einwenden vielleicht? Nee? Dann teile ich mal meinen Bildschirm. Es geht um Also heute und beim nächsten Mal um die Zeit vor Ashoka im Grunde genommen. Also das war mein Interesse zu wissen, was war da eigentlich vorher. Heute geht es um die Induskultur. Beim nächsten Mal dann um die Migration der Aryas. Und falls ich euch dann noch nicht zu Tode gelangweilt habe und ihr möchtet, dann geht es eventuell nach dem Sommer auch noch um die Perser und Griechen als direkte Nachbarn der Nordinder. Also das wäre dann so eine Art historischer Ablauf oder Folge. Ja. Eine Frage, die berechtigt wäre, ist, das Dhamma hat damals wie heute gegolten und gilt in, keine Ahnung, Neukaledonien genauso wie in Nordfriesland. Warum soll man sich dann eigentlich mit Geschichte noch beschäftigen? Ist es nicht einfach nur dann anekdotisch und eigentlich unwesentlich für das Verständnis des Dhamma? Ich wage zu sagen, nein. Die Sutten, die ich kenne, sind alle Dialoge und dazu gehören nun mal zwei. Und die Menschen, die da an den Buddha herantreten, die kommen alle mit ihrer eigenen Geschichte eigentlich im Rucksack zu ihnen. Und das ist eben oft nicht nur die persönliche Geschichte, die jeder hat, sondern das ist eben auch teilweise deren Rolle in der Gesellschaft oder in ihrem Clan oder was weiß ich. Also der Hintergrund, der kulturelle Hintergrund, mit dem die zu ihm kommen. Und auf den der Buddha natürlich auch eingeht in seinen Antworten. Der nimmt ja Rücksicht und Bezug auf die Hintergründe aus dem heraus oder aus denen heraus, die Menschen ihm Fragen stellen. Deshalb finde ich, kann es helfen, wenn man ein bisschen historischen Kontext hat bei der Lektüre der Sutten. Und ja, beim zum Verständnis der Antworten, die der Buddha gibt. Ein anderer Punkt, der vielleicht jetzt für euch nicht so wesentlich ist, aber ich glaube, viele, die neu oder zum ersten Mal an die Sutten herantreten und denen sich dann eine Szenerie darbietet, die mit Königen und Elefantenbändigern und Tänzern und weiß der Kuckuck was. Das ist so exotisch und pittoresk und bedient manchmal vielleicht auch das Bedürfnis, dass man so ein bisschen ja, was Exotisches, Asiatisches oder so findet man toll. Weiß man etwas mehr über den historischen Kontext, dann wird dieses Exotische und Pittoreske, das wird weniger farbenfroh, das wird irgendwie normaler. Mir geht das jedenfalls so. Und die Ähnlichkeiten zwischen den Problemen, die die Menschen damals hatten und die Menschen heute haben, die werden für mich greifbarer. Und dann kann man vielleicht auch mal einen König damals vergleichen mit einem, ich weiß nicht, Elon Musk heute oder so, wenn das Exotische so ein bisschen abgeblättert ist. Das nur am Rande. Mit den Ashoka-Edikten haben wir die ersten entzifferten schriftlichen Zeugnisse Indiens. Und für die Historiker beginnt damit die historische Phase. Es gibt frühere Texte über Indien von den Nachbarn, aber das gilt für die Historiker nicht. Die sagen, eine Kultur muss eigene schriftliche Zeugnisse hervorbringen und die muss man gefunden haben, damit die geschichtliche Epoche beginnt. Also endet mit den Ashoka-Edikten oder den Ashoka-Pfeilern die Ur- und Frühgeschichte Indiens. Man kann sich natürlich nie ganz sicher sein, ob da nicht schon früher vielleicht geschrieben wurde. Jetzt ist das Standard Schreibmaterial in Indien Palmblätter gewesen. Die müssen ja, glaube ich, alle 300 bis 400 Jahre kopiert werden, weil die sonst zerfallen. Und wenn die dann mal im Boden landen, dann ja, verrotten die eben noch schneller. Zeitgleich beispielsweise Mesopotamien, da ist es ja kurioserweise so, dass die Historiker sagen, Kriege sind unser größter Freund eigentlich als Archäologen oder Historiker, weil die schriftlichen Zeugnisse dort, die ursprünglich in Tontafeln oder Lehmtafeln, einfach getrocknete Lehmtafeln, archiviert wurden. Wenn dann der Feind gewonnen hat und den Königspalast niedergebrannt hat, dann waren das plötzlich gebrannte Tontafeln und die halten ewig. Dahingegen Palmblätter eben, die brennen oder verrotten. Das heißt, wir wissen nicht, ob es da vielleicht vorher schon was gab. Könnte sein. Hier haben wir das Reich von Ashoka. Da gibt es Historiker, die sagen, das war nicht alles rot, aber das ist vielleicht unwesentlich jetzt. Lässt man das mal rückwärts laufen und diese Expansionsphase bis zum Ursprung zurücklaufen, dann landen wir irgendwann bei Bimbisara in Magadha. Und die Nachbarschaft, die sah dann so aus, das kennt ihr wahrscheinlich. Das sind diese 16 Mahajanapadas, die wir aus den Sutten kennen. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich mir gedacht, wie kann das sein? Also wir haben hier das persische Großreich. Ihr seht meinen Mauszeiger, seht ihr den? Ja. Und hier oben haben wir das Chinesische Reich. Und hier haben die ihre klitzekleinen Fürstentümer. Und das ist so hübsch beschaulich. Und wie kann das, wie ist es möglich? Wie ist es dazu gekommen? Das war für mich ein Rätsel. Eine andere Frage, die ich interessant fand, war, wieso haben wir die ersten schriftlichen Funde, epigraphischen Funde aus der Zeit von Ashoka, während die Nachbarn schon lange geschrieben haben und wie wild archiviert haben, also die Perser beispielsweise. Und noch ein Kuriosum, für mich jedenfalls, viele dieser Ashoka-Pfeiler sind zwei- oder mehrsprachig. Das finde ich irgendwie ungewöhnlich. Also der normale Weg ist wohl der, man entwickelt eine Schrift oder leiht sich die vom Nachbarn und dann schreibt man Sachen auf, wie das normale Langweilige, wie wer hat welches Grundstück gekauft oder wer hat wen besiegt. Und dann schreibt man irgendwann auch Literatur und dann aus diplomatischen Gründen schreibt man irgendwann auch zweisprachige Texte. Und hier beginnt das mit zweisprachigen Texten. Das ist interessant, finde ich. Und noch eine Frage, die jetzt, auf die ich heute nicht explizit eingehe, die aber implizit schon auch was mit der Indus-Kultur zu tun hat. Wo kommen diese Brahmanen eigentlich her, die so selbstbewusst auftreten. Waren die schon immer da? Rede ich zu schnell? Nee? Gut. Wie mache ich das, wenn jemand Fragen hat? Ich sehe nur Anka und Virya. Ihr könnt ja auch nicht antworten jetzt wahrscheinlich.
Du musst es
Moment,
auch.
es ist so, jeder von euch ist stumm geschaltet
Und wenn jemand etwas sagen will, da hat er auch die Möglichkeit, hier unten so ein Handzeichen zu erheben. Und dann hoffe ich, merke ich es. Ansonsten bitte Mikro einschalten, wenn ihr etwas zu sagen habt, aber bitte nicht vergessen, es wieder abzuschalten, dann haben wir keine störenden Geräusche. Ich hoffe, das wird funktionieren.
Okay. Ja, ein bisschen zeitlicher und geografischer Kontext. Die Ashoka-Pfeiler, von denen wir gerade einen gesehen haben, die Schrift ist Brahmi gewesen, drittes Jahrhundert. Manche Historiker sagen, es gab Brahmi vielleicht auch schon im vierten Jahrhundert vor unserer Zeit. Jetzt haben die Sumerer ab 3300 vor unserer Zeit ihre Keilschrift verwendet. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Meistens Tontafeln. Das hier ist, glaube ich, aus dem Persischen Reich, eine Felsenschrift. Die Ägypter ungefähr zeitgleich. Ihre Hieroglyphen kennt ihr auch. Die Indus-Schrift, wenn es denn eine war, 2500 bis 1900 vor unserer Zeit. Da haben wir hier ein Beispiel. Dann hatten die Minoer die Linie A ab 1800 vor unserer Zeit, bis heute nicht entziffert. Und die Chinesen hatten ihre ersten rudimentären chinesischen Schriftzeichen auf den Orakelknochen ab 1400 vor unserer Zeit. Das hier ist wohl ein Schildkrötenpanzer. Ja, und jetzt kann man sich fragen, warum ist das interessant? Es ist ja alles sehr weit voneinander entfernt. Hier Indus-Tal bis zu den Sumerern, das sind wohl, glaube ich, 2000 Kilometer oder so. Aber so groß war die Welt damals auch nicht. Die Indus-Kultur hat aus Zentralindien Gold und Holz importiert. Und das ist auch ziemlich weit. Die haben Jade importiert aus dem Himalaya und aus Südwestchina. Und dann haben die Exportprodukte gehandelt, verschickt, einmal hier auf die arabische Halbinsel, also da, wo jetzt Oman liegt und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und dann nach Mesopotamien. Und von dort aus wurden diese teilweise extrem Luxusgüter weiter verkauft oder verschenkt in den Kaukasus hier oben, nach Griechenland, nach Ägypten, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und ich zeige das eben, um zu illustrieren, wie vernetzt die Welt damals war, um 2500 vor unserer Zeit, also vor 4500 Jahren. Hier seht ihr das Siedlungsgebiet der Induskultur, die immer noch, aber immer weniger auch Harappa-Kultur genannt wird. Und die Siedlungsgebiete der anderen zeitgleichen Hochkulturen. Die Induskultur ist immer noch relativ unbekannt, im Westen jedenfalls. Und das aus, ja, auch guten Gründen eigentlich, obwohl vielleicht auch unverdient, aber die Gründe sind unter anderem, man hat hier relativ spät mit Ausgrabungen begonnen, im 20. Jahrhundert eigentlich erst. Und da wusste ja schon eigentlich alle Welt von den Pyramiden und vom Zweistromland und so weiter, Wiege der Zivilisation. Ein anderer wichtiger Grund, weshalb die Indus-Kultur immer noch relativ unbekannt ist, ist, dass die Indus-Schrift noch nicht entschlüsselt ist. Und das bedeutet, wir haben eine ganze Menge von Artefakten, aber wir wissen oft einfach nicht, was die bedeuten. Und das wilde Spekulieren über die Bedeutung, das ist nicht so, kann man nicht so super vermarkten vielleicht. Wir wissen also eigentlich nichts darüber, wie die gedacht haben, an welche Götter die geglaubt haben oder über welche philosophischen Fragen die nachgedacht haben. Wir haben nur eigentlich Resultate. Ein anderer Grund ist, dass die politische Großwetterlage hier einfach schwierig ist seit Ewigkeiten. Also ein Großteil des Indus-Kultur liegt im heutigen Pakistan. Und da ist es auch hier im Norden jedenfalls nicht besonders lustig zu graben, weil da die Taliban herrschen teilweise. Es geht also nicht so wirklich flott voran eigentlich mit der Forschung, wie es vielleicht sein würde, wenn das alles in Indien liegen würde. Noch ein Grund kann sein, dass man lange Zeit geglaubt hat, die Historiker haben das geglaubt jedenfalls, dass die Indus-Kultur nur so eine Art Außenposten gewesen sei, der Kultur im Zweistromland. Bis man dann gemerkt hat, dass hier ungefähr 10-mal so viele Menschen gelebt haben, wie in Mesopotamien. Also die Zahl hier mit 5 Millionen ist die Obergrenze der Schätzung. Ich glaube, die Untergrenze liegt bei 3 oder 3,5 Millionen. Aber dann sind das immer noch 10-mal so viel. Und da ist es natürlich eher unwahrscheinlich, dass die hier dominiert haben. Die Karte hier zeigt, dass die Verbreitung, den zeitlichen Verlauf der Verbreitung von Weizen und Gerste. Da seht ihr hier die Levante, also Nordisrael, Libanon und ein bisschen Syrien, glaube ich, und vielleicht ein Stückchen Türkei dabei. Um 9000 vor unserer Zeit wurde dort bereits Weizen und Gerste angebaut. Und dann muss man das hier lesen, wie so eine Art, wie heißen diese Karten, diese Höhen mit den Höhenlinien. Nur hier haben wir keine Höhenlinien, sondern Jahreszahlen. Um 8000 kam also Weizen und Gerste ins Zweistromland. Und dann schließlich ungefähr vielleicht um 5000 oder so vor unserer Zeit ins Indus-Tal. Und wurde dort von sesshaften Ackerbauern angebaut. Die Blütezeit der Indus-Kultur lag, das ist eine Einteilung, die Historiker vornehmen. Zwischen 2600, manche sagen 2500 bis 1900 vor unserer Zeit. Davor, Vor- und Frühharappa begann 7000 vor unserer Zeit. Und dann diese Phase hier ist der Niedergang eigentlich der Indus-Kultur. Und als da eigentlich schon nicht mehr so viel los war, die Phase nennt man dann Nachharappa. Wichtig nicht so unbedingt jetzt für die Beschäftigung mit der Induskultur, aber wenn man über die Migration der Aryas spricht, auf jeden Fall wichtig, ist die Einteilung Bronzezeit und Eisenzeit in Indien. Ich habe das hier nur mit aufgenommen wegen dieser ja, historischen Phasen. Also die Bronzezeit in Indien ging bis 1100 vor unserer Zeit und danach dann die Eisenzeit. Und das wird wichtig im Zusammenhang mit der Diskussion über die Migration der Aryas, weil in den ältesten Teilen der Veden, da werden bestimmte Metalle erwähnt und andere nicht. Und das ist wichtig für die Datierung eigentlich der Veden. Geht das zu schnell?
Nein, es geht nicht zu schnell. Ich wollte nur fragen, weiß man, wieso diese Kultur untergegangen ist oder ist es noch nicht geklärt?
Das, was man weiß, das weißt du ungefähr auch in einer halben Stunde.
Okay, gut, danke.
ein paar Worte zu Vor- und Frühharappa. Hier haben wir also wieder das Siedlungsgebiet und hier eine Stadt, die hieß Mergar. Und dort hat man wie in vielen neolithischen Siedlungen einfach immer oben drauf gebaut. Also wenn was kaputt war oder nicht mehr schick, neue Siedlungsschicht oben drauf. Und in der untersten und ältesten, da wurde also ab 7000 vor unserer Zeit gesiedelt. Das war dann 4500 Jahre lang besiedelt. Das ist also die älteste bekannte oder die Stadt in Südasien mit der längsten kontinuierlichen Siedlungsgeschichte, nämlich 4500 Jahre, in der auch Ackerbau betrieben wurde und Viehzucht. Hier ist es ja. Und das hier ist in Mergar eine Siedlungsschicht, die um 5500 vor unserer Zeit in Gebrauch war oder besiedelt war. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie die in Anatolien, finde ich. Und erstaunlich, man hat dort Grabbeigaben aus dem 6. Jahrtausend gefunden, vor unserer Zeit. Die zeigen, dass man damals schon, dass der Teller sehr groß war, also der Tellerrand recht weit entfernt. Perlen aus Türkis, aus Persien oder Zentralasien. Und das liegt immerhin auf der anderen Seite des Hindukusch. Also das ist kein Spaziergang oder so. Lapis Lazuli aus Afghanistan. Das sind übrigens Lapis Lazuli Quellen, nicht Quellen, sondern Fundorte, sagt man vielleicht, die seit damals eigentlich in Gebrauch sind. Das ist auch faszinierend eigentlich. Da schießt man jetzt noch Leute für tot in Afghanistan, um Zugang zu diesen Lapis Lazuli Vorkommen zu bekommen. Und dann hat man in den Gräbern auch Muscheln gefunden von der Küste. Und die ist auch weit entfernt. Gegen Ende dieser Vor- und Frühharappa-Zeit und im Übergang zur Blütezeit hat dann dort eine Art Verstädterung eingesetzt. Und die fingen an, Töpferwaren herzustellen in einem Ausmaß, über das die Historiker sagen, das war im Prinzip halb industriell. Eine andere Veränderung, die man in dieser Übergangszeit zur Blütezeit der Induskultur beobachten kann, ist, dass die Darstellung von Menschen naturalistischer wurden. Und außerdem haben die Menschen vorher eher so ein bisschen geschützt am Fuß der Gebirge oder in den Tälern dort gesiedelt und sind dann in der Blütezeit der Induskultur näher an den Indus herangerückt mit ihren Siedlungen. Als den Historikern klar wurde, wie lang die Geschichte dort, die Siedlungsgeschichte zurückreicht und wie eigenständig sich die kulturellen Merkmale dort entwickelt haben über diesen enorm langen Zeitraum. Da war das sagen wir, der zweite Sargnagel für die These, dass die Induskultur ein Außenposten war der Kultur in Mesopotamien. Das erschien nicht mehr plausibel, sondern das wird jetzt als eine eigenständige kulturelle Entwicklung betrachtet mit Befruchtung durch die Nachbarn, mit denen man in Kontakt stand. Aber das ist ja überall der Fall. Jetzt sind wir hier in der Blütezeit, also auf Deutsch klingt das so komisch, reifes Harappa, hört sich an wie reifer Käse, aber die englischsprachigen Historiker nennen das Major Harappa. Und da war das Siedlungsgebiet so groß wie 3,5 Mal Deutschland. Hier haben wir wieder Harappa. Hier liegt Neu-Delhi. Und dieses Reinwuchern, dieses Reingreifen in den nordwestindischen Raum, das wird wahrscheinlich in der Zukunft noch interessante Grabungsergebnisse bringen. Weil, wie gesagt, ein großer Teil hier liegt ja in Pakistan eigentlich. Harappa und Mohenjo-Daro war ein anderer Hauptort oder besser gesagt Stadt, weil man glaubt, dass dort in der Blütezeit zwischen 30.000 und 60.000 Menschen gelebt haben, jeweils in Harappa und in Mohenjo-Daro. Und das sind ganz erstaunliche Zahlen eigentlich für den Zeitraum. Und ja. Will man eine Kultur beschreiben, dann muss man die ja irgendwie abgrenzen gegen andere. Und die Historiker sagen, dass typische Merkmale für die Induskultur in diesen vier Punkten hier bestanden, auf die ich gleich einzeln, Entschuldigung, näher eingehe. Zum Beispiel Normierung. Die hatten eine Ziegelsteinnorm, die war erst ein bisschen anders, aber in der Blütezeit wurde dann hier im Prinzip überall mit Ziegelsteinen gebaut, die dieses Maß hatten. Was wohl die Archäologen überrascht hat. Mich auch. Dann hatte man dort ein Grundmaß bei der Stadtplanung. Das war 1,8 Meter. Und davon ausgehend hat man die Breite von Wegen und Straßen festgelegt. Also Gässchen vielleicht 1,8 Meter und dann Straßen zweimal 1,8 oder dreimal oder viermal. Das sieht man hier, jetzt ohne Maßstab, aber man kann es sich vorstellen. Das sieht sehr regelmäßig aus. Die Struktur hier, die kommt gleich noch mal in einem anderen Slide. Und die Stadt, die war also ziemlich groß. Zweimal 2,5 Kilometer ist das, glaube ich, umgerechnet. Und das, was so erstaunlich ist, ist, dass die planmäßig angelegt war. Also das Abwassersystem zum Beispiel und das Wasserversorgungssystem, das war angelegt, bevor die angefangen haben, die Gebäude zu bauen. Und die Rechtwinkligkeit, die sieht man hier ja auch. Gebrannte Ziegel, das waren überwiegend die äußeren Ziegelschichten hier. Aber immerhin. Hier ein Beispiel für die Kanalisation in einer anderen Stadt. Das hier war wohl eine Art Badezimmer. Und dann haben wir hier die Kanalrinne, die offenbar gedeckelt war. Und offenbar hat man dort also extensiv daran gearbeitet. Solche gab es zum Beispiel auch in der Mitte der großen Straßen. Und die sind dann immer irgendwie versandet und dann musste man die freischaufeln und dann musste man eine neue Straße oben drüber und wieder anlegen. Und die haben also enorme Ressourcen darauf verwendet, diese Infrastruktur, die jetzt hier ganz klein nur als Beispiel ist, aber diese Infrastruktur zu erhalten. Das ist das, was ich in dem vorletzten Slide meinte, die Struktur, die kommt gleich nochmal. Wieder Mohenjo-Daro. Und das sagen eigentlich alle Archäologen, war ein öffentliches Bad. Manche sagen, das wurde benutzt für rituelle Zwecke. Ah, das ging jetzt ein bisschen flott, aber zurück geht's auch nicht. Die Indus-Schrift, das lasse ich euch hier mal kurz in Ruhe ein bisschen betrachten. Ja, warum kann das interessant sein für Buddhisten? Für mich ist es interessant, weil, hatte ich eingangs schon erwähnt, wenn das eine Schrift war und wenn man die entziffern können sollte, dann würde man mehr wissen über die Gedanken- und Götterwelt der Indus-Zivilisation. Und da im Niedergang in der Zeit des Niedergangs dieser Indus-Kultur eben viele Menschen nach Nordindien und Zentralindien abgewandert sind, wüssten wir dann mehr eigentlich über die Voraussetzungen der sich entwickelnden Fürstentümer und dann Königreiche in Nordindien, die kulturellen Voraussetzungen. Außerdem, wenn das eine Schrift gewesen ist und die vielleicht nicht ganz verschwunden ist durch den Verfall dieser Kultur, dann gibt es vielleicht eben, wie gesagt, ältere Texte als die, die wir bis jetzt kennen, aus der Zeit vor Ashoka. Also die ältesten, die wir jetzt haben, die sind ja aus dem 1. Jahrhundert vor unserer Zeit. Aus Gandhara, etwas westlich, wohlgemerkt, etwas westlich von der Indus-Kultur. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind, aber bis 1992 hat man ungefähr 4000 Objekte mit Inschriften gefunden dort. Einige sogar in Mesopotamien. Und auch auf der arabischen Halbinsel. Und man kann davon ausgehen, dass das noch deutlich mehr werden in der Zukunft. Also viele der Ausgrabungsstätten sind erst teilweise erschlossen und da werden noch neue hinzukommen. Man weiß jetzt schon, dass es sich lohnen würde, an einigen Orten zu graben. Und das geht nur nicht wegen der Sicherheitslage. Oder aus anderen Gründen, weil oben drüber gebaut wurde und man da jetzt nicht neue Orte abreißen kann oder so. Aber es werden mehr Funde dazu kommen. Und mancher hofft, dass sich dann die, dass es dann leichter werden könnte, die Indoschrift zu entschlüsseln. Hier haben wir drei sogenannte Stempelsiegel. Viele Funde mit Inschriften bestehen aus solchen Stempelsiegeln. Hier oben sind die Siegel zu sehen und hier unten die Abdrücke. Die haben jeweils ein Tier und dann oben drüber solche entweder Schriftzeichen oder Symbole. Und das ist typisch für die Funde, die man bisher gemacht hat. Außerdem hat man Inschriften oder Schriftzeichen gefunden auf Töpferwaren und dann auf Metallplatten und Waffen. Die Stempelsiegel, die sind oft nur, oder nicht oft, die sind meistens nur haben eine Kantenlänge von 2 bis 3 Zentimetern und sind aus Speckstein. Und mir nötigt das hier Respekt ab vor dem Handwerker, der das so lebendig geschafft hat, das Tier darzustellen, auf dem kleinen Raum. Ein anderes Beispiel, das hier ist der Abdruck eines sogenannten Rollsiegels oder auch Zylindersiegels. Das sind einfach, also die Stempelsiegel, die ich vorher gezeigt habe, das sind ja sozusagen eigentlich mehr oder weniger zweidimensionale, platte Rechtecke, Quadrate. Das hier sind Zylinder, die man abgerollt hat, auf einem Lehmklumpen beispielsweise. Und die waren auch in Gebrauch in Mesopotamien. Wofür hat man die benutzt? Genauso wie die kleineren Stempelsiegel. Die hat man zum Beispiel benutzt, um Transportbehälter für Waren zu versiegeln. Also wenn man zum Beispiel einen großen Tonbehälter hatte, in dem irgendein Produkt war, das man verschifft hat, dann hat man wohl einen Klecks, einen Haufen Lehm da zwischen auf Deckel und Rand des Kupfer, des Tonbehälters, meine ich, draufgetan und dann da eben sein Siegel drauf gedrückt oder drauf abgerollt. Und dann war ersichtlich bei der Anlieferung, ob jemand das den Behälter geöffnet hat oder nicht. In Mesopotamien hat man einen Text gefunden, wo eine Prinzessin sagte, hier wird immer was gestohlen, ich habe jetzt mal diese Tür hier mit meinem Rollsiegel versiegelt. Also man hat das wohl für alle möglichen, um zu zeigen, wem etwas gehört und um sicherzustellen, dass eine Sache nicht angerührt wurde. Viele dieser Zeichen sind Piktogramme. Und man glaubt bisher circa 400 verschiedene gefunden zu haben. Ganz sicher ist man sich nicht, weil es so viele Varianten gibt und es manchmal schwierig ist, eine Variante von einem anderen Zeichen abzugrenzen. Oder der eine Linguist sagt, das ist eine Variante und der andere Linguist sagt, nee, das ist ein anderes Zeichen. Das hier sind alles Varianten des sogenannten Zeichens 4. Und man hat das ja nicht entziffert, also das bedeutet nicht 4, sondern das ist im Katalog der Zeichen der Eintrag 4 und davon die Varianten. Kannst du mich noch gut verstehen, Anke, oder bin ich zu weit weg vom Mikrofon? Gut. Diese 400 Zeichen sind in jedem Fall zu viele, als dass das Lautzeichen sein könnten. Also es gibt vielleicht in Sprachen 400 verschiedene Laute, aber man kodiert die nicht. Wir in Europa, in allen Sprachen, die wir haben in Europa, wir kommen gut klar mit ungefähr 25 Phonogrammen, und können damit. Wir haben natürlich viel mehr Laute, aber wir können die bequem und eindeutig kodieren. Es gibt nur selten Missverständnisse, wenn wir das alphabetisch notieren, was wir so absondern. Deshalb, weil das zu viele sind, als dass alle Lautzeichen sein könnten, man aber gleichzeitig weiß oder glaubt, dass viele Piktogramme sind, sagen die Linguisten, das war wohl ein sogenanntes logosyllabisches System, also eine Kombination aus Piktogramm und Silbenzeichen. Und das hört sich jetzt vielleicht super exotisch an. Wenn man ein bisschen Japanisch kann, ist es aber überhaupt nicht exotisch, weil 120 Millionen Japaner machen das so. Und Koreaner eigentlich auch in einer anderen Form. Aber hier ein paar Beispiele aus dem Japanischen, nur kurz, um logosyllabisch zu erklären. Hier haben wir zwei Piktogramme. Das hier ist das Kanji, nennen die Japaner das für Frau. Und mit ein bisschen Fantasie sieht man hier einen Hals mit Kopf und Schultern mit Armen und eine Hüfte und zwei Beine. Und fertig ist die Frau. Und das bedeutet einfach Frau. Also die Chinesen sprechen das anders aus und die Koreaner auch, die als die Japaner, aber bei allen dreien ist das eine Frau. Und das ist das Gleiche für Baum, finde ich, ist ganz eindeutig ein Baum. Jetzt sind die meisten Zeichen dort zusammengesetzt aus mehreren Piktogrammen und komplexer, aber dieses Grundsystem wird hier, glaube ich, deutlich. Aber hier haben wir ein Silbenzeichen. Und das ist kein Ding, das dahinter steckt, sondern dieses Zeichen hier bedeutet einfach nur, mach den Mund auf und sag K. Mehr nicht. Und also jeder Text auf Japanisch ist eine Kombination von so einem Silbenzeichen und die haben noch ein anderes Silbenzeichensystem und solchen Piktogrammen. Geht also ganz gut. Und die Linguisten glauben, dass wenn die Indus-Schrift eine Schrift war, dass es dann auch ein ähnliches logosyllabisches System war. Ein großer Streitpunkt ist, gibt es eine Beziehung zwischen der Indus-Schrift und anderen Schriftsystemen? Und streiten tun sich da vor allem eigentlich indische, der Hindutva-Bewegung nahestehende, oft Amateurwissenschaftler, die, und das ist das, was ich eingangs versucht hatte anzudeuten, man versucht die Lücken zu füllen und die füllt man interessegerichtet. Die Inder, die so gerne möchten, also die Hindutva-Inder, die so gerne möchten, dass das Brahmi eine Weiterentwicklung der Indus-Schrift ist. Und dann eigentlich die überwiegende Majorität der Mehrzahl der westlichen Linguisten, die sagen, dass es gibt kein Indiz, dass diese Vermutung nahelegen würde. Worin sich eigentlich alle einig sind, das ist, dass die Indus-Schrift mit keiner damals zeitgenössischen Schrift eng verwandt ist. Also, dass die Indus-Schrift mit der Keilschrift verwandt ist, das glaubt keiner und auch mit keiner anderen Schrift der damaligen Zeit. Eine Nebenbemerkung, nach dem Niedergang der Induskultur hat man dann aus späteren Epochen noch in Südindien vereinzelte Zeichen gefunden aus dieser Indus-Schrift. Die Linguisten nennen das aber Graffiti, weil das so mehr oder weniger zusammenhangslos an die Felswände geworfene, ja, Symbole sind. Also, obwohl die Indus-Schrift nicht entschlüsselt worden ist, sagen die Linguisten, sie können die Regelmäßigkeit der Zeichenfolgen irgendwie beschreiben. Regeln können sie beschreiben. Sie verstehen sie nur nicht. Und diese Inschriften, die man in Südindien gefunden hat aus späteren Zeiten, die folgen gar keinen Regeln. Sie sehen eher so aus, wie wenn Berliner Graffiti-Künstler die U-Bahn vollmalt und dann da sein Tag drunter setzt. Denn hier war ich. Ich bin ich. Also, noch nicht entschlüsselt. Warum ist das so schwer? Das ist für viele Leute eine Lebensaufgabe geworden, zu versuchen, diese Indus-Schrift zu entschlüsseln. Das fasziniert sehr, sehr viele Menschen. Gründe, warum das so schwer ist oder warum das noch nicht gelungen ist. Die meisten Funde, da sind die Inschriften extrem kurz und haben, glaube ich, 4 Zeichen im Durchschnitt. Das hier ist die längste mit 34 Zeichen. Und das versteht man. Je kürzer der Text oder der chiffrierte Text, desto schwerer ist es natürlich, das zu entschlüsseln. Man hat bisher keine zweisprachigen Inschriften gefunden. Wie zum Beispiel den Rosetta-Stein. Ohne den hätte das ja zumindest auch sehr viel länger gedauert, die Hieroglyphen zu entziffern, wenn man es überhaupt je geschafft hätte. Nichts dergleichen bis jetzt für die Indus-Schrift. Dann kennt man keine Herrschernamen aus der Indus-Kultur. Und das hat, glaube ich, bei der Entzifferung des Brahmi enorm geholfen, dass man die Herrscher kannte. Also das Schwierigste beim Dekodieren ist immer der Anfang eigentlich. Und ich glaube, beim Entziffern des Brahmi haben die Münzen geholfen mit den Herrschernamen drauf, mit den Königsnamen. Ja, und schließlich ist man sich nicht mal sicher, welche Sprache die da eigentlich gesprochen haben. Also welche Sprache ausgedrückt wurde mit, wenn das eine Schrift war. Deshalb gibt es Zweifel an der Schrifthaftigkeit der Indus-Schrift. Wenn das eine Schrift war, warum sind dann viele Funde nur 4 Zeichen lang, kann man sich fragen. Und also, dass das nicht lustig ist, in Speckstein zum Beispiel den Gilgamesch-Epos zu notieren, das versteht man. Aber Lehm ist geduldig. Und dass man auf Töpferwaren, also auch eigentlich keine längeren Sachen gefunden hat, das sagen die Skeptiker, ist ein Indiz, dass es eventuell gar keine Schrift war. Weil auf Ton Töpferwaren kann man eigentlich genauso gut schreiben wie auf Lehmtafeln in Mesopotamien. Dann hat man bisher keine Zeichen einer allgemeinen Schriftkultur gefunden, wie zum Beispiel Schreibutensilien. Und auf Felsen zum Beispiel kann man mit Holzkohle auch ganz schnell mal ein Gedicht hinwerfen. Nichts dergleichen bisher hat man gefunden. Dann gibt es angeblich statistische Auffälligkeiten bei der Häufigkeit von Zeichen. Das habe ich nicht wirklich verstanden, wie die da denken. Aber das hier habe ich verstanden und das ist interessant. Für mich gewesen. Singletons sind Zeichen, die nur einmal vorkommen in einem Textkorpus. Und der prozentuelle Anteil dieser Singletons, der steigt, je mehr Inschriften oder Schriftbeispiele man findet. Und bei anderen Schriften ist es genau umgekehrt. Und um da ein einfaches Beispiel zu geben, also wenn morgen der Atomkrieg ausbricht und in ein paar hundert Jahren findet ein Archäologe den ersten Zettel mit einem deutschen Satz und auf dem steht, ich bin ein Lehrer, dann hat er vier Zeichen gefunden und jedes Zeichen kommt einmal vor. Also jedes Zeichen ist ein Singleton. Und dann sucht er weiter und findet den nächsten Zettel und auf dem steht, ich bin ein Informatiker. Dann hat er fünf Zeichen gefunden, aber drei davon sind doppelt vorgekommen. Und nur Lehrer und Informatiker sind jetzt noch Singletons, ja? Und je mehr man findet, umso weniger häufig sind Singletons. Und bei der Indoschrift ist es umgekehrt. Deshalb gibt es Linguisten, die sagen, dass das eventuell eine Vorstufe von Schrift gewesen sein kann. Hier haben wir das Siedlungsgebiet der sogenannten Vinča-Kultur. Sagt dir das was, Anka? Nee? Also, was ist das hier? Mazedonien, vielleicht Serbien,
Serbien.
Rumänien, Bulgarien, ein
Ja.
bisschen Bosnien-Herzegowina, Kanche. Und das Ganze um 5400 bis 4600 vor unserer Zeit. Und dort hat man das hier gefunden, von dem man sagt, das war eine Vorstufe von Schrift. Und ein Beispiel für eine viel neuzeitlichere Verwendung von so Vorstufen von Schrift sind Hausmarken. Hier haben wir Hausmarken von der Insel Rügen aus dem Ort Witt. Und die Fischerfamilien dort, die verwenden diese Symbole offenbar, um vielleicht ihr Schiff zu markieren oder keine Ahnung wie. Das hier gehört der Familienhaus 5. Und was, also der Bezug zur Indoschrift, eventuell waren das eben einfach Markierungen, die Besitz angezeigt haben von Händlern. Eventuell war es aber auch eine richtige Schrift. Man weiß es nicht. Es kann sein, dass man dort mehrere Sprachen parallel gesprochen hat. Auch das weiß man nicht. In dem Fall würden die Symbole dazu gedient haben, verschiedene Sprachen zu kodieren, was sich vielleicht auch exotisch anhört, aber das machen wir auch ständig in Europa. Hand wird genauso geschrieben auf Deutsch, Englisch, Schwedisch, Holländisch, leicht unterschiedlich ausgesprochen. Versteht man das nicht als Wort, sondern als Symbol, dann ist es ungefähr das, was die Linguisten für die Indus-Schrift für möglich halten. Sanskrit-Spezialisten sagen, dass man in der Rigveda, das ist also der älteste Teil der Veda, der Veden, 300 Lehnworte gefunden hat, die eventuell aus der Indus-Kultur mitgenommen wurden. Also, wenn man mal davon ausgeht, dass die Aryas da teilweise eher Durchreisende waren, die dort Dinge gesehen und angetroffen haben, die ihnen vorher nicht bekannt waren, weshalb sie dafür auch keine Worte hatten, und die dann eben diese Worte mitgenommen haben, aus der Indus-Kultur. Man weiß nicht, welche Sprache dort gesprochen wurde, aber man glaubt, dass es eine dravidische Sprache war. Und das ist die größte Sprache, von der ich noch nie gehört hatte. Hier haben wir das gegenwärtige Verbreitungsgebiet von dravidischen Sprachen mit 240 Millionen Sprechern von 27 verschiedenen Sprachen. Südindien, Zentralindien und Sri Lanka, aber eben eine kleine dravidische Sprachinsel im ehemaligen Siedlungsgebiet der Indus-Kultur.
Ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber so viel ich in Erinnerung habe, ist es so, dass die Dravider schon mal eine Bevölkerung waren, die in Indien existierten und die Arier dann verdrängt haben Richtung Süden. Aber das habe ich in Erinnerung von vielen Sachen, die ich gelesen habe. Ich hoffe, dass ich nichts Schlimmes gesagt habe oder Blödes.
Ja, kann ich nicht jetzt direkt was zu sagen, aber kann sein. Ein paar Worte zu den Handelskontakten. Und dass die Welt so klein war damals schon und so vernetzt. Hier die roten Punkte, das sind Fundorte aus der Indus-Kultur. Die hellen Punkte hier sind Fundorte von Exportgütern der Indus-Kultur. Und dann haben wir hier noch Lapislazuli-Vorkommen und hier Karneol-Vorkommen. Und Karneol war ganz wichtig als Exportartikel. Zum Beispiel hier auf einer Insel in der Ägäis, die Aegina Kolonna heißt oder hieß, da hat man gegraben aus ganz anderen Gründen und hat in einem Palast, glaube ich, diese Schmuckperlen hier gefunden, aus Karneol. Und zwar landeten die dort in der Erde oder im Schutt dieses Palastes im 3. Jahrtausend vor Christus, vor unserer Zeit. Die wurden mit einem Rasterelektronenmikroskop untersucht und ich glaube, insbesondere bei den längeren hier, das ist ein harter Stein und das ist nicht leicht, den zu durchbohren, um da solche länglichen Perlen draus zu machen. Und unter dem Rasterelektronenmikroskop hat man dann gesehen, dass die aus Industalproduktion stammen. In der Ägäis, im 3. Jahrtausend vor unserer Zeit. In einem Königsgrab in Mesopotamien hat man das hier gefunden. Und das müssen also damals die super Luxusgüter gewesen sein, die höchsten sozialen Status signalisiert haben. Interessant, unter anderem, also das hier ist übrigens irgendwie angeätzt oder so. Der Karneol hat natürlich dieses Muster nicht, sondern die haben das Muster dann noch irgendwie dazu gemacht, durch irgendeinen chemischen Prozess, glaube ich. Aber super interessant ist der Stein hier. Facettenschliff hat man im Indus-Tal nirgends gefunden. Der war da offenbar nie in Mode. Der war aber in Mesopotamien in Mode. Und daraus schließen die Historiker, dass im Indus-Tal extra für Exportmoden produziert wurde oder dass die Handwerker dort ansässig waren auf ihren Exportmärkten und ja, sich angepasst haben an die lokalen Wünsche. Kommt mir vor wie 20. Jahrhundert. Da, wo jetzt Oman liegt und Vereinigte Arabische Emirate, da hat man Sachen gefunden, die den Schluss nahelegen, dass es dort Handelsstationen gab und dass der Export auf dem Seeweg stattgefunden hat. Unter anderem hat man dort solche typischen, für die Induskultur typischen kubischen Gewichte gefunden. Es gibt aus Mesopotamien Aufzeichnungen, wo irgendein König damit prahlt, dass er sich einen neuen Palast hat bauen lassen. Und das Holz, also Holz gab es kaum im Zweistromland, das Holz kam aus dem Libanon und aus dem Industal. Und das über einen Landweg zu transportieren, das ist ja nun keine direkte Freude. Also das wird mit dem Schiff transportiert worden sein. Das Interessante daran ist übrigens, dass dieser Seeweg vom Industal in die arabische Welt, der wurde dann später offenbar vergessen. Und Alexander der Große, der musste den von seinem Admiral, den er mitgenommen hat nach Indien, den musste er wiederentdecken lassen. Kleines Kuriosum. Ein paar Worte zur sozialen Organisation. Das Siedlungsgebiet war groß und die Einheitlichkeit von beispielsweise diesen Ziegeln oder den Gewichten oder dem Maß des Wegenetzes in den Städten. Eigentlich müsste man erwarten, dass es dort einen richtigen Staatsapparat gegeben hat. Eine Zentralregierung oder sowas, die darauf pocht, dass man sich an die Regeln hält. Also, dass die Ziegelsteine bitte nicht 41 Zentimeter lang sind, sondern 40. Solche Zentralgewalten, die produzieren normalerweise Monumentalbauten, also Paläste oder religiöse Monumentalbauten. Und nichts dergleichen hat man gefunden im Industal. Ja, ich habe jetzt schon zweimal gesagt, diese Lücken, diese Wissenslücken, die füllt man mit teilweise wilden Spekulationen. Aber also Professor Kenneuer ist eher so, glaube ich, dem Mittelfeld zuzuordnen, weshalb der auch den Artikel über die Indus-Zivilisation in der Enzyklopädie der Archäologie schreiben durfte. Und der sagt, eventuell war es dort einfach ähnlich wie dann später, ungefähr zur Zeit des Buddha in Nordindien. Also Republiken, keine einzelnen Herrscher oder so, sondern vielleicht oligarchische Formen oder herrschende Gemeinschaften aus Grundbesitzern und Händlern und Ritualspezialisten. Aber am Ende des Tages, nichts Genaues weiß man nicht eigentlich, wie die organisiert waren und vor allem, wieso das so lange zusammengehalten werden konnte. Das Gleiche gilt für die Religion. Also solche Tonfiguren hat man gefunden und da sagt man, die können eventuell religiösen Charakter haben oder eine religiöse Funktion gehabt haben. Die Fraktion, die diese Kontinuität zwischen der Induskultur und dann dem Beginn der geschichtlichen Epoche in Nordindien sehen möchte, die interpretiert in solche Figuren viel hinein. Westliche Wissenschaftler sagen jetzt seit Neuerem, dass wir eigentlich erst wirklich etwas sagen können und verstehen können über die Religion dort, wenn wir die Schrift entschlüsselt haben. Und für diese Interpretationswut, die über die Jahrzehnte zu immer neuen Schlüssen kommt. Hier ein Beispiel. Die Figur hier wurde am Anfang als Inkarnation von Shiva bezeichnet. Und das dürfte eventuell zu einer Zeit gewesen sein, als man vielleicht auch glaubte, Hinduismus gab es da schon immer. Und all das, was wir jetzt dort kennen, gab es da schon immer. Und deshalb muss das auch schon zur Zeit der Induskultur existent gewesen sein. Später dann als kultischer Büffelmann und dann als erster Yogi interpretiert worden. Kenoya, den hatte ich gerade erwähnt. Witzel ist Professor in Harvard, glaube ich, ausgewiesener Sanskrit-Spezialist und hat extensiv geforscht über die ja, Verwandtschaft auch zwischen den Aryas und der Brahmanismus und dem, was im persischen Großreich los war, zeitgleich ungefähr. Also religiöse Verwandtschaft und so, also Verwandtschaft der religiösen Ansichten. Die beiden haben vorgeschlagen, dass es sich hier um den sogenannten Herrn der Tiere handeln könnte. Ja. Summa summarum, die eigentlich die neuesten und sagen wir vielleicht, weiß nicht, ob das richtig ausgedrückt ist, schwerwiegendsten Forschungsergebnisse im Bereich der Genetik, die haben dieser Kontinuitätsthese zwischen der Indus-Zivilisation und der Kultur Nordindien zu Beginn der geschichtlichen Epoche einen starken Dämpfer versetzt. Aber das ist immer noch sehr löchrig alles. Also da kann noch alles Mögliche geschehen in der Zukunft an neuen Erkenntnissen. Hier noch ein, zwei Beispiele für, ich finde, das passt ganz gut zum Dhamma eigentlich, was man so treibt, wenn man spekuliert, wenn man etwas möchte, etwas sehen möchte in irgendetwas und dann geht's los, mit Papancha zum Beispiel. Diese Figur hier, die wurde jahrelang als Muttergöttin, bezeichnet und das habt ihr hier immer noch auch in der Beschriftung gefunden in Mohenjo-Daro. Und ja, das sollte die Muttergöttin sein und Shakti-Tradition. Jüngere Wissenschaftler, die sagen jetzt, wie kann man sowas eigentlich behaupten? Wir wissen es nicht. Das kann genauso gut eine Puppe für Kinder gewesen sein. Und hier noch ein Beispiel, auch gefunden in Mohenjo-Daro. Der leitende Archäologe damals, ich glaube in, weiß nicht, 30ern oder 40ern, und ich glaube ein Amerikaner oder ein Brite, der war sofort felsenfest davon überzeugt, dass es sich um das Abbild eines Priesters handeln müsste. Vielleicht, weil der so würdig aussieht oder so. Ein bisschen später kam dann ein anderer einflussreicher Archäologe, der hat den befördert dann direkt zum Priesterkönig. Und bei Wikipedia firmiert die Figur immer noch als Priesterkönig. Und auch da sagen jüngere Archäologen und Historiker Quatsch. Das ist Wunschdenken. Wir wissen es nicht. Es ist eine Abbildung eines Mannes. Mehr wissen wir nicht. Ja, zum Untergang oder Niedergang. Seid ihr noch alle wach? Ja, tapfer. Wiederum Beispiel für Spekulationswut und Zeitgeist eigentlich. Jahrzehntelang hat man geglaubt, es könne nur einen Grund geben, für den Untergang einer Zivilisation, und das ist eine Invasion. Und kann man auch verstehen. Also, wenn die Briten und Europäer nach Nordamerika gehen und dort die indianischen Kulturen verschwinden aufgrund einer Invasion. Oder wenn die Deutschen nach Südwestafrika gehen und da alles kaputt hauen, dann ist das eine Invasion. Geht Kultur verloren. Und so haben es alle getrieben. Die Belgier im Kongo und die Briten in Indien. Und deshalb war das jahrzehntelang das Dogma schlechthin, dass die angegriffen wurden und geschlachtet wurden, die Indus-Menschen von den Aryas. Worauf im Übrigen die Hindutva-Historiker heute noch referieren, allerdings auf eine sozusagen negative Art, aber dazu nächstes Mal mehr. Jetzt glaubt man hingegen, dass der Grund ein ganz anderer gewesen sei. Also da spielt auch die Genetik eine Rolle. Hat das auch sehr unwahrscheinlich erscheinen lassen jetzt, dass die Aryas da eine Invasion veranstaltet haben und es ein Gemetzel gab und so. Aber die Klimaforschung, hat da auch ein Wörtchen mitzureden. Und die sagt, das sogenannte 4,2 Kilojahr-Ereignis, das war mit großer Wahrscheinlichkeit ursächlich für den Untergang der Indus-Zivilisation. Und das war also ein Klimaereignis, das auf der ganzen Nordhalbkugel wahrscheinlich zu Veränderungen geführt hat. Wir wissen aber wohl mehr über die Auswirkungen in den Bereichen der Nordhalbkugel, wo es gute Forschungsergebnisse gibt und mehr historische Artefakte und so weiter. Und da geht man davon aus, dass das nicht nur zu Problemen im Indus-Tal geführt hat, sondern auch zum Kollaps des Alten Reiches in Ägypten und des damaligen Reiches in Mesopotamien, Arkadien, glaube ich, und der Liangzhu-Kultur am Yangtze geführt hat. Und lustigerweise, letzten Donnerstag meldet die BBC große Sensation, neue Publikation in der Nature, das jahrzehntelange Rätsel, wie die gewaltigen Steinblöcke zu den Baustellen der Pyramiden gekommen seien, das sei gelöst. Weil man hat da Ewigkeiten darüber gerätselt, wie die das geschafft haben sollen, diese enormen Mengen durch den Wüstensand zu transportieren. Und Artikel in der Nature, interdisziplinäres Forschungsteam mit Bodenradar, mit Kernbohrung, mit allem Möglichen, hat jetzt behauptet, herausgefunden zu haben, es gab einen großen Seitenarm des Nils, der verschwunden ist damals im Nachlauf dieses 4,2 Kilojahr-Ereignisses. Und dieser Seitenarm des Nils, der ging direkt bis an das Pyramidenfeld heran. Hierzu hat man, was das Indus-Tal angeht, hat man beispielsweise Eisbohrkerne aus dem Himalaya untersucht und dort Veränderungen in der Pollenmenge oder Pollenstruktur und so weiter festgestellt und hat also nachweisen können, dass dort lokal die Temperaturen enorm geschwankt haben und die Niederschlagsmengen auch enorm geschwankt haben. Und dass das dann nicht nur zu sagen wir, recht schwierigen Ackerbaubedingungen geführt hat im Indus-Tal, sondern kurioserweise auch im gleichen Zuge erleichtert hat die Einwanderung im Gangestal, weil die Rodung von Dschungelgebieten im Gangestal, die wurde durch diese Klimaveränderung irgendwie einfacher. Und die Menschen, die sich also entschieden haben, dorthin zu gehen, die haben glücklicherweise die richtige Wahl getroffen. Industal heute gibt es nicht mehr so viel Ackerbau, seitdem eigentlich. Flüsse sind ausgetrocknet, also es gibt da gab große Flüsse, die haben nicht genug Schmelzwasser aus dem Himalaya bekommen und die waren auf Niederschläge angewiesen. Die sind plötzlich nur noch saisonal, haben die Wasser geführt. Ein Flusssystem, das für die Aryas super wichtig war, das in den Veden prominent erwähnt wird, das Gagahakra-Flusssystem, das heißt bei denen Saraswati, das hat offenbar das ist ausgetrocknet und die Quelle, die ist gewandert in ganz anderes Gebiet. Also da muss alles Mögliche passiert sein in der Zeit, nicht nur Klimaveränderungen, sondern auch tektonische Veränderungen. Beispielsweise hat man ich bin gleich fertig, ich wollte euch nicht mehr lange. In der südlichen Hälfte oder im südlichen Bereich des Indus-Tals liegt über früheren Siedlungsschichten aus der Indus-Zivilisation, liegen meterdichte Sedimentschichten. Und das erklärt man sich auch durch tektonische Veränderungen, die dazu geführt haben, dass die Flüsse entweder nicht mehr ins Meer ihr Wasser leiten konnten oder nur noch sehr viel langsamer. Und deshalb eben diese Sedimentablagerungen in den Flussbetten und drumherum, Stauung und dann Sedimentablagerung, das erschwert enorm die Grabungen im Bereich der Induskultur. Ja, es werden dann noch ein paar menschengemachte Ursachen genannt, die eventuell die durch die Klimaveränderung erschwerte Landwirtschaft noch weiter erschwert haben. Die meisten, also Überbewirtschaftung habe ich nicht so oft gelesen, Versalzung des Bodens. In Mesopotamien weiß man, dass es so war. Die haben falsch bewässert und dadurch wurde der Boden irgendwann versalzen und hat nicht mehr die Erträge gebracht. Es gibt die These, dass die im Industal das ähnlich falsch gemacht haben. Und das ist ein langfristiger Prozess. Was ich häufiger gelesen habe, ist, dass dieser enorme Holzbedarf für die Brennöfen, dass der eben zur Deforestation auf Englisch, also Entwaldung, geführt hat und dann Bodenerosion und so weiter. Ja, und dann ging es bergab. Also die Städte haben irgendwie ihre Strahlkraft verloren. Der Handel ist irgendwie zusammengebrochen, eventuell auch, weil eben gleichzeitig in den Handelspartnerkulturen auch alles nicht so ganz rund lief. Und dann hat man in der Spätharappa-Zeit, also dieser Zeit des Niedergangs der Induskultur, hat man keine Stempelsiegel mehr gefunden und keine Beispiele für die Indus-Schrift. Und diese Gewichte, die für den Handel verwendet wurden, die tauchen auch nicht mehr auf. Die Leute fingen an, wild zu bauen, also Kanalsystem in den Städten wurde nicht mehr instand gehalten und alle machten, was sie wollten und allgemeine Anarchie offenbar ist dann irgendwann ausgebrochen und dann sind die Städte dort verfallen. Dieser Übergang, also der Untergang der Induskultur und die Abwanderung und die eventuelle Kontinuität von kulturellen Aspekten, man kann erwarten, dass da in der Zukunft einiges Interessantes noch zutage kommt, weil man jetzt eben auch in Indien interessante, vielversprechende Grabungsstätten findet aus der Zeit. Mitgenommen haben die Menschen auf jeden Fall das Gewichtssystem, sozusagen als theoretisches System, aber die kubischen Gewichte, die wurden nicht mehr verwendet. Und dann glaubt man, eine Kontinuität bei den Töpferwaren zu sehen. Und das war's eigentlich, glaube ich. Mal gucken, habe ich noch? Nee, das war's. Wie komme ich jetzt zurück auf euren Bildschirm hier?
Du musst irgendwo Bildschirm stoppen. Oder ich kann den, ja, hast es geschafft.
Das war sehr lang, das tut mir leid, das war nicht so gut.
Nee. Es war aber sehr interessant und eigentlich schon mal und deine Präsentation und die Karten und so weiter, die fand ich sehr, sehr gelungen und interessant.
Danke, danke. Gibt es Fragen?
Wann sind denn die Arier dann gekommen?
Genau.
Ja, die sind offenbar nicht alle auf einmal gekommen. Und da bin ich noch nicht wirklich sattelfest eigentlich. Da würde ich nächstes Mal gerne was drüber erzählen. Aber die sind in Wellen gekommen. Und das muss gegen Anfang des, also ins in die Gangesebene, glaube ich, am Anfang des ersten Jahrtausends oder so um die Jahrtausendwende.
Also da war Harappa eigentlich schon beendet.
Ja, aber es gab offenbar, ja, aber die sind, also diese Steppennomaden, die sind ja immer eigentlich über den Hindukusch irgendwie auch da reingesickert und haben Handkontakte gehabt. Was war das? Diese Perlen, was ich glaube, Türkis oder Jaspis oder was ich eingangs erwähnt habe, sondern um den
Karneol, Karneol.
Ja, Karneol kommt ja von der Küste eigentlich, aber ich gehe hier mal kurz zurück in meiner Präsentation. Eine Sache, die man in den Gräbern da aus dem 6. Jahrtausend gefunden hat, ein Halbedelstein, der kommt ja aus Afghanistan beziehungsweise Zentralasien.
Na, dieses
Und
Lapislazuli. Ja, dieses Lapislazuli.
ja, der Lapis Lazuli aus
Afghanistan.
Afghanistan, aber
Afghanistan.
Sekunde, hier habe ich's. Perlen aus Türkis, aus Persien oder Zentralasien. Und der Weg ging eigentlich für alle immer über den Hindukusch. Und der Hindukusch liegt ja eigentlich am Nordzipfel des Siedlungsgebietes der Indus-Zivilisation. Und das ist der Weg, den alle gehen mussten, also inklusive Alexander der Große. Dieser Kontakt zwischen den sesshaften Zivilisationen und den nomadischen Steppenvölkern, den hat es seit Ewigkeiten gegeben. Und ich glaube, es gibt Hinweise darauf, dass die Aryas nicht plötzlich in einen Pulk gekommen sind, sondern in unterschiedlichen Wellen, verteilt über mehrere Jahrhunderte und sich auch deswegen teilweise selber bekriegt haben. Also beziehungsweise die nicht unbedingt ganz grün waren der Einwanderungswelle, die vor ihnen gekommen war und die schon irgendwie, keine Ahnung, besten Weidegebiete oder so okkupiert haben. Aber da mehr dazu nächstes Mal, gerne.
Ich hätte eine Frage.
Ja.
Ja, sag du erst, Anka.
Ja, was ich sagen wollte, weißt du schon, ob, wenn die Arier gekommen sind, sie schon mit den Veden und ihrer brahmanischen Religion wenigstens im Alter, in einer älteren Form gekommen sind, oder ist es entstanden in Indien selbst?
Also, man, ja, das kommt darauf an, wen du fragst. Also, fragst du einen Brahmanen, dann sagt er, das gibt's seit Anbeginn der Zeit, seit Schaffung des Universums. Fragst du Sanskrit-Professoren im Westen, dann sagen die, die Rigveda, die wurde mit großer Wahrscheinlichkeit ungefähr in der Zeit, als die durch das Indus-Tal durch sind. Ungefähr, vielleicht auch davor, aber auf jeden Fall, bevor sie sesshaft wurden im Ganges-Tal. Aber andere Teile sind dann, glaube ich, eindeutig jünger. Also das ist ein längerer zeitlicher Verlauf, diese Genese der Veden.
Ja, klar, weil sie wurden so langsam, ja, es ist klar, dass sie langsam sich entwickelt haben. So, Sally, was wolltest du sagen?
Ich wollte fragen, ob du was dazu sagen kannst, wie dieser indogermanische Sprachraum sich so fortgebildet hat. Also ab wann und von wann bis wohin das so entstanden ist. Warum nennt man das indogermanischer Sprachraum? Ist das aus dieser Zeit entstanden, über diese Handelsrouten?
Ja und nein. Ich kann da nicht so viel jetzt zu sagen, auch mehr dazu und viel genaueres nächstes Mal über die Arias. Also zum einen Begrifflichkeit, indogermanisch, sagt man, ich will dich jetzt nicht korrigieren, ich will nur referieren, was so jetzt normal ist in der wissenschaftlichen Literatur, die sagen alle indoeuropäisch.
Ja, okay.
Der Ursprung, den vermutet man irgendwo da im Wolga-Gebiet oder etwas weiter drumherum, Wolga-Gebiet, Ural, eventuell auch etwas weiter westlich Richtung Ukraine, ganz interessant. Von dort hat sich offenbar also noch eine Wanderlust entwickelt, um das mal so zu sagen. Und in Verbindung mit der Entwicklung der Streitwagen, die denen enorme militärische Vorteile verschafft haben, waren die dann auch erfolgreich in ihrer Expansion. Und ich glaube, ich habe deine Frage noch überhaupt nicht beantwortet. Kannst du die nochmal stellen?
Ich wollte nur wissen, woher dieser Begriff Indo, ich habe das so von Wikipedia irgendwann mal rausgefischt,
Ja.
indogermanischer Sprachraum, dass sich das erstreckt vorab bis Persien, quer durch die Lande bis runter nach Europa und wie das so entstehen konnte und seit wann.
Also der Begriff, der kommt eigentlich von mehr oder weniger von britischen Amateur zunächst, ja, okay. Im Zuge der britischen Kolonialisierung Indiens. Und da fiel auf, als man das Sanskrit untersucht hat, die Ähnlichkeit in der Grammatik und in der Lexik zwischen dem Griechischen und Lateinischen und dem Sanskrit. Und das fiel denen auf anhand so von so Worten, die einfach die uralt sind, also wie sowas wie Vater beispielsweise. Und die sogenannte Flexion von Substantiven, also diese Kasi, wo das Sanskrit ganz vergleichbar funktioniert wie das Griechische offenbar. Ich kann weder Sanskrit noch Griechisch, aber das ist das, was ich gelesen habe. Aber was man dann später verstanden hat, ist, dass das Sanskrit ja nun auch gar nicht so alt ist, wie eigentlich der Ursprung, die Quelle die gemeinsame Quelle all dieser Sprachen. Da ist das Sanskrit wohl deutlich jünger, wenn ich mich recht erinnere. Aber der Begriff hat sich gehalten, indoeuropäisch. Früher war man wirklich davon überzeugt, dass der Ursprung der europäischen Sprachen in Indien liegt, dass das Sanskrit Sprache ist, und das glaubt man nicht mehr.
Danke.
Bitte.
Vielleicht ein paar Hinweise dazu. Hört man mich?
Ja.
Ja.
Also Indogermanisch ist ein Begriff, der im deutschsprachigen Raum nach wie vor von Sprachwissenschaftlern benutzt wird. Im angelsächsischen Bereich wird indoeuropäisch verwendet. Und der Grund dafür ist, dass sozusagen die Bezeichnung für eine solche Sprachfamilie gefunden wurde, dass der östlichste Raum dieser Sprachfamilie ist das Indus-Tal, das Indus-Gebiet. Und der westlichste Teil war Island. Warum? Dort sind also verschiedene germanische Sprachen. Wir unterteilen die germanischen Sprachen in Nordgermanisch, Westgermanisch, Südgermanisch und Ostgermanisch. Und damit konnte man das Gebiet, in dem diese Sprachfamilie gesprochen wurde oder in Vergangenheit gesprochen wurde, manche Sprachen gibt es ja nicht mehr, umkreisen. Und daher kam dieses Indogermanische. Das Englische, das Lateinische nicht, aber das Englische und das Deutsche sind ja germanische Sprachen. Und was die Isländer sprechen, ist eine Variante davon. Eine Frage an den Autoren, also den Referenten. Kannst du Literatur empfehlen zu dem Thema? Wenn ja, welche?
Ja, wie machen wir das? Ich kann den Ordner mit der Literatur, die ich, also ich habe natürlich auch einiges im Netz gelesen, das ich jetzt einfach nicht sozusagen als Literatur parat habe auf meinem Rechner. Aber das, was ich parat habe, das könnte ich auf einen Google Drive stellen und öffnen für euch.
Toll, das wäre toll. Das wäre
Die,
toll.
ja. Das ist so ein bisschen buntes Potpourri.
Ja.
Aber ich gerne.
Ja. Und was die britischen etwas gelangweilten Kolonialherren betraf, die sich die Zeit hatten, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und die auf den Gedanken kamen, mit Ausgrabungen zu beginnen und dem wir es verdanken, dass wir jetzt die buddhistischen Stätten gefunden haben. Die sind zu der nächst älteren Sprache dann gegangen vom Sanskrit und das ist das Vedische. Vedische ist älter und das Sanskrit hat sich daraus entwickelt und das kommt dem Prototyp des Indogermanischen schon sehr viel näher. Also die Sprachwissenschaftler versuchen aus dieser sehr großen Sprachfamilie den Prototyp zu entwickeln. Und der soll, so wie du es gesagt hast, da aus dem Kaukasus-Uralgebiet kommen. Genau kann das bisher keiner lokalisieren, aber er hat 8 Kasus. Ja, wie wir es dann im Vedischen, im Sanskrit und auch im Pali haben. Und im Lateinischen dann schon nur reduziert, dann haben wir nur noch 6.
Ja, danke Klaus, dass du von den Engländern gesprochen hast, weil das wollte ich auch ein bisschen klarer stellen. So hätten die Engländer nicht einige davon, weil die meisten waren nicht damit beschäftigt, Interesse gehabt haben an der Philosophie und der Literatur der Inder, da hätten wir sie wahrscheinlich auch nicht bekommen. Das heißt, auch für den tantrischen Buddhismus, auch für die Veden und für alles, das waren Linguisten, Europäer, die gekommen sind, weil die Inder, die hatten, so viel ich weiß, die hatten auch kein großes Interesse an Datierungen. Auch die wie heißt es, die Zeit von Ashoka, die wurde datiert anhand seiner Kontakte mit den Diadochen, den Nachfolger von Alexander. Und das ist etwas Ähnliches wie zum Beispiel, was die Griechen gemacht haben mit ihrer Kultur und auch mit ihrer Demokratie und so weiter. Oh, wir haben sie, aber wir wollen keine Missionierung, sagen wir, machen. Und dann, als die Römer gekommen sind und sie das alles gesehen haben, dann haben sie es übernommen und weiter verbreitet. Und so etwas Ähnliches ist auch bei den Indern gewesen. Klingt nicht so politically korrekt, wie es jetzt ist, aber das ist meine Meinung von alles, was ich erfahren habe. So. Ja?
Ich wollte
Danke.
noch, ja, ich wollte noch fragen, was die Bezeichnung, der Titel 4,2 Kilo ja
Genau.
bedeutet, woher das kommt eigentlich?
Ja, Kilo ist ja in der Naturwissenschaft ein Chiffre für Tag. Und das ist also das Ereignis, das vor circa 4200 Jahren geschehen ist. Also circa 2000 vor unserer Zeit.
So, möchte jemand noch etwas sagen oder fragen?
Ja, vielen Dank an den Referenten. Das war großartig. Auch die Folien. Vielen
Danke.
Dank. Sehr
Ja.
anregend.
Danke.
Dankeschön.
Ja, ich hoffe, dass die Folien dann auch, wenn du sie an das Damadana verschickst, da kann man sie auch zusammen mit dem Audiovortrag verlinken und da kann sich jeder das nochmal anschauen. Weil die Folien waren super.
Ja, danke. Allerdings sind das Folien, die mit einem Mac-Programm gemacht sind. Das heißt Keynote. Und ich glaube, die meisten haben Windows-Rechner. Ich kann das als PDF exportieren, aber dann ist das auch nicht so super schick, weil dann gibt es Überlagerungen und so weiter. Was ich gemacht habe, ist, ich habe das als Film exportiert. Dann kann man das als Film ablaufen lassen, muss man nur immer schnell auf Pause drücken, wenn man nicht so schnell lesen kann. Aber dann ist es kompatibel zu jedem Rechner.
Ja, Sebastian hat sein Lautsprecher angemacht. Kennst du so etwas?
Ach so, ja, ich wollte eigentlich auch nur vorschlagen, dass ich es, also ich habe auch einen Mac, dass ich es als PDF exportieren kann, aber das kannst du ja auch, und wenn das für dich besser ist oder mehr Sinn macht, das als Film zu machen, weil es dann deiner Intention näher kommt, sage ich mal, dann auch gerne. Also kann man beides hochladen dann auf die Webseite.
Ich kann dir alles drei schicken, dann hast du auch das Keynote, dann kannst du was daraus machen, was am besten passt auf die Damadana-Seite.
Wo kommen wir hin?
Gut.
Ich hätte noch eine Frage für dich, vielleicht fürs nächste Mal, weil also nachdem du jetzt mit so viel Wissen zurück zum Dhamma kommst, ob das dann Einfluss auf dich hatte, wie du jetzt die Day 27 zum Beispiel liest, die eigentlich sehr interessant ist, weil die prätendiert, eine Erklärung dafür zu sein, wie alles begann. Also das wird mich dann mit deinen kulturellen Forschungen, die du jetzt gemacht hast, interessieren, ob dich das beeinflusst hat. Ich werde dir auch noch mal neu lesen jetzt, um zu sehen, ob da irgendwas jetzt durchsickert, was das interessanter oder anders oder zweifelhafter macht. Würdest du das nächste Mal dann was dazu sagen wollen, wie dich das im Dhamma-Studium jetzt weiterbringt oder auch nicht oder bremst?
Das kann ich versuchen.
Ja, bitte.
Erstmal hat mich das gebremst.
Okay, das verstehe ich.
Das war recht viel zu lesen. Und
Ja.
aber ich kann versuchen, was dazu beim nächsten Mal zu sagen.
Du kennst bestimmt die D27, die ist so da aus der längeren Sammlung.
Nicht so direkt, nein, aber ich lese die gerne.
Ja,
Ja,
ja, ja, ja. So, dann glaube ich, sind wir zu Ende gekommen und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass es super spannend und interessant war. Und ja, es ist auch gut, wenn man etwas Neues über diese ganze indische Kultur erfährt und um zu sehen, wie sie sich entwickelt hat und wie es dann zum Buddhismus gekommen ist. Dann nochmals vielen, vielen Dank und bis nächste Woche, nächsten Monat. Dann sehen wir,
vielen Dank.
erfahren wir was weiter.
Danke. Tschüss.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ciao.